Na klappt doch. Okay, Boot Samuel 11. Mal lass uns nochmal beten. Herr, ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du uns lernen willst. Und, ja, für die Sachen, die ich nicht sage, lass liegen. Ah nee, brauchst du ja. Für die Sachen, die ich jetzt nicht sage, bitte ich, dass du das machst mit deinem Geist. Ja. So, du bist ein lebendiger Gott. Wir wollen dich hören. Und, ja, nicht Menschen. So, und ich bitte dich einfach, dass du uns berührst, egal ob es uns jetzt gerade betrifft oder in der Zukunft. So, ja. Erfülle uns jetzt mit deinem Geist, ja, dass wir sensibel sind für dein Wort. Ich danke dir. Amen. Ja, David, sein Königreich ist ja gefestigt, ne? So, und er ist ein angesehener König, angesehener Mann, so ein angesehener Mann Gottes, so ein geschätzt und geehrt vom ganzen Volk, so und die größten Feinde Israels sind besiegt. So, und Israel ist mittlerweile so die größte Macht so in der Region. Und ja, eine Schlacht ist jetzt noch und David geht nach Hause, Urlaub machen. Lesen wir mal. Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, das ist schon lustig, oder? Zu der Zeit, wo die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David, Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Raba. Raba war die Hauptstadt der Ammoniter damals. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Weißt du, Davids Armee, seine Helden, seine Herrführer, Joab und so weiter, so, die sind gerade im Kampf, die belagern eine Stadt. So. Und der König muss eigentlich da mit auf dem Schlachtfeld sein. Das ist ein Leiter, der von zu Hause aus nur sagt, was getan werden muss, aber nicht selber arbeitet und macht, ist kein guter Leiter. So, und vielleicht denkt sich David, na, ich brauche eine Auszeit. Ich habe jetzt hier 20 Jahre lang gekämpft und so. So, und jetzt lasse ich mal die anderen, oder naja, ich habe ja starke Männer. So, und die sind weise, die haben Erfahrung. So, ich brauche mich jetzt erstmal, ich kann mich hier mal raushalten. So, und David verlässt seinen Posten, sein Amt. Und die Bibel, ob das nun manche Christen mögen oder nicht, sagt, lehrt uns gerade das Neue Testament, dass wir nicht nur Kinder und Freunde Gottes sind, sondern Krieger und Soldaten Gottes. Wir sind, ne, haben eine Waffenrüstung. So, das haben Kinder nicht. Ne? Und Schafe, ich habe auch noch kein Schaf mit einer Waffenrüstung gesehen. So, wir sind Krieger, wir sind Soldaten. Und das soll auch eine Einstellung sein, weil wir haben geistliche Kämpfe. So, und diese geistliche Kriegsführung, die Bibel lehrt Gott uns jeden Tag. Wir stehen auf dem Schlachtfeld, ob wir das wollen oder nicht. Und es gibt Christen, und manchmal passiert das einem selber vielleicht, dass man, so wie David hier, so eine Auszeit nimmt, so eine, ja, mal auf Deutsch übersetzt, so Urlaub von Jesus, so ein machen, so ein, ach, ich will jetzt mal nicht beten, so ein, ich will heute mal nicht in Gottes Wort gucken, ach, mir ist jetzt nicht nach Anbeten und nach Gemeinschaft haben mit Jesus und ihn suchen. Heute läuft mein Lieblingsfilm und ein Tito Chips habe ich auch, so, ich gehöre nicht zum Gottesdienst, so, ne? Fußball, ja, genau, es gibt viel wichtigere Sachen, so, und ich habe mir jetzt mal eine Auszeit verdient, ne? Also ich kenne das in meinem Herzen, das ruft es eigentlich fast, ne, nicht fast jedes Mal, aber sehr oft, so, oh, heute nicht, so, aber oh, das ist ein Glatteis, auf dem man sich dann bewegt, so. Weil ich stell mir vor, ein Soldat, der an der Schlacht ist, so ein, und einfach nach Hause geht. Ne? So ein. Wie du siehst, so, es wird jetzt Abend und David steht auf. Ne? So ein. Weißt du, verpennt den ganzen Tag. So liegt in seiner Hängematte. So, David hat in der Zeit 6 oder 7 Ehefrauen. So, und 200 Nebenfrauen, ne, die Ehefrauen waren dafür da, als Mutter und Ehefrau, um die Rolle zu spielen, so, und die anderen 200, so Nebenfrauen waren halt Spielzeug, ne, für den Sex, so, oder zum, was auch immer machen, so. Das sind, Und damit lässt sich hier gehen. So, und ich glaube, das kann uns alle passieren, das ist auch eine Warnung für jeden, der gerade sagt, ich bin so ein geistlicher Überflieger. So, ich stehe genau im Zentrum, ich bin total aktiv mit Gott. So, mir kann das nicht passieren. Du kriegst deinen eigenen Computer. So, mir kann das nicht passieren, Ja, ist egal. Okay, ich bin raus. Lest mal weiter. Also, es wird Abend. David hat den ganzen Tag verpennt. Und dann wird er wach. So, und was macht er? Er geht auf sein Dach, ein bisschen spazieren. Und ich denke mal, zur damaligen Zeit war das wie Fernsehen heute. Ne? Weil du musst dir vorstellen, es ist abends. In den Häusern ist Licht. So, und du kannst, das ist wie Big Brother, nur live halt. Ne? So, und du siehst da Action. So, und hier sieht er gerade einen Erotikkanal. So, weißt du, und so, David so erblickt da eine wunderschöne Frau, Bathseba. Und wenn Gott sagt, und die Frau war von sehr schönem Aussehen, also wirklich von sehr schönem Aussehen, ne, dann war das so ein Model. Und ich kann mir das echt vorstellen, so, ne, ich werde das jetzt nicht weiter erläutern. So, aber jedenfalls guckt er sich die Frau an. Und ich meine, davor sind wir echt nicht gefeit, oder? So, wir Männer haben so ein Problem mit unseren Augen. Das haben die Frauen nicht so sehr. Bei den Frauen sind es mehr die Gedanken und die Berührung von jemand anderem. Ne? So, aber wir sind so ziemlich visuell. Und es ist super gefährlich. So, egal ob jetzt sexuell oder mit einer anderen Versuchung, die kommt, so wo du eine Leidenschaft für hast, so, es ist super gefährlich. Dieser erste Blick, den kann man nicht vermeiden. Ich gehe durch die Stadt und die Frauen rennen da nackig rum fast, ja. Wahrscheinlich haben sie kein Geld, um sich mehr Stoff zu leisten. So, und auch die Frauen laufen da nackig rum. Und ich als Mann, ich kann nicht anders. So, und ne? So, und ich glaube, das richtet auch nicht Gott. Weil er weiß, dass ich so ein Herz habe. So, aber was dann Sünde ist, ist dieser zweite Blick. Ne? So, und man kann das trainieren, das weiß ich, habe ich schon selbst gemacht. So, man kann das trainieren, nicht wieder hinzugucken. Und das muss man üben. Und das klappt nicht beim ersten Mal. So, aber sobald du merkst, whoops, bei mir war es damals ein Vers, den Gott mir ins Herz gegeben hat, den ich mir in den Momenten immer wieder gesagt habe, und das war so ein, du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren. Hat geholfen. So, und sobald ich gemerkt habe, whoop, und dann habe ich mir gesagt, du sollst die Frau deines Nächsten nicht begehren, und weg war sie. Die da, ne? So, bei euch ist vielleicht was anderes, so, aber Gott hat seine Wege, dass wir trotzdem reinbleiben können, obwohl wir in der Welt laufen. So, wie schön ist es dann, in der Gemeinde zu sitzen. So, weißt du, weil das hier ist ein Ort, wo du rein kannst, und du bist nur unter Familie, ne? Bruder und Schwester. Da zählt nicht mehr Frau und Mann, sondern du bist beschützt. Und deswegen, Frauen, ich bitte euch echt von ganzem Herzen, helft uns. So, wenigstens hier zum Gottesdienst, so zeigt nicht zu viel von euren Juwelen. So, lasst die versteckt, hebt die auf für eure Männer, weil die sollen sie sehen und die sollen sich dran erquicken. So, aber hey, für uns ist das ein echtes Problem und uns lenkt es ab von Gott. So, und ja, hey, lasst uns wenigstens hier drin in Ruhe. So, weil es ist was Wunderbares, dass wir einfach hier sein können und gemeinsam Gott anbeten. Und wir werden noch sehen, dass sie das begehrt, dass sie David begehrt. So. Weißt du, dass sie, naja, wir werden es sehen. So. Die Frau, die badet, sieht super aus, Vers 3. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Oh, zweiter Fehler. So. Weißt du, dass dieser, nicht nur dieser zweite Blick, sondern das ist dann, vielleicht kennt ihr das so, du begehrst irgendwas. So, und bei mir ist es manchmal so, ich weiß nicht warum, auf einmal komme ich auf die Idee, bei eBay mal irgendwas einzugeben, Gitarre oder sowas, ne? So. Und dann sepp ich da rum, obwohl ich eine Gitarre habe und so keine brauche. Und auf einmal sehe ich natürlich die Gitarre, wo ich denke, boah, das ist ein Preis. So, und die ist wunderbar. Und mein Herz fängt an zu klopfen. So, und ich lese mir nochmal durch, so, und ich merke, markierst sofort als beobachten, ne? So, damit es auch nicht mehr verloren geht. So, und ich mach's, gehe wieder weg vom Computer und ich kann an nichts anderes mehr denken als an diese blöde Gitarre. So, obwohl ich davor vielleicht gespielt habe und dachte, oh, meine Gitarre hört sich gerade echt gut an. So, weißt du, und dann fängst du an, so dich da reinzusteigern, so, und deine Gedanken übernimmst und dann übernimmst dein Herz. Und dann kommen diese Ausflüchte, warum du dir die dann kaufen musst. Ne? So, und auf einmal gibt es super viele Gründe und eine Vorstellung, ja, wie konnte ich überhaupt ohne die Gitarre leben? So, ne? Also ich brauche die unbedingt, weil dann kann ich Gott besser anbeten. So, und ich mache viel Musik, also brauche ich auch ein gutes Werkzeug, so, und so weiter. Ne? Und dann überlegst du, wie kann ich es finanzieren? Und dann, hey, pass auf dein Herz auf, das geht so schnell. Und das sind diese zweite und dritte Flicke. Und ich weiß nicht, wo ihr schwach seid, ich weiß, wo ich schwach bin. Ich weiß genau, wo ich nicht ein zweites Mal hingucken darf, weil mein Herz sofort weg ist. So, ne? Weil ich sofort so mein Herz verliere. So, und das sofort meine Gedanken einnimmt und dann noch Gott, die Beziehung zwischen uns. So, das sind. Ja, und dann ist es so wie David hier, weißt du, es kommt irgendwas in deine Gedanken, so irgendeine Vorstellung und schon bist du im Internet so und erkundigst dich so, wie du tieferen Einblick kriegen kannst. So, ne? Und dann holst du dir die Frau nach Hause. Jesus hat gesagt so, hey, wenn ihr nur in euren Gedanken, wenn ihr nur in eurem Herzen Ehebruch treibt, wenn ihr dann nur eine Frau begehrt und unzüchtig über sie denkt, so, dann habt ihr schon eure Ehe gebrochen. Und das ist schon ziemlich krass. Genauso sagt er auch, wenn ihr jemanden flucht in eurem Herzen, so, dann habt ihr den umgebracht. So, das ist was Geistliches, was da abgeht. So, und David, dieser geistliche Riese, zu dem man aufschaut, so ein, der in jeder Schlacht, egal wie stark der Feind ist, egal ob es Goliath ist, so ein, und David noch ein junger Bub, so ein, ob es Riesenmächte sind, so ein, die auf ihn zurasen, so ein, David steht da standhaft im Glauben und Vertrauen auf Gott und besiegt jeden Feind. So ein, aber jetzt, so ein, nimmt er sich eine Auszeit und verlässt Gott, so ein, und diese kleine Welle da kommt in seine Augen und bumm, reißt sie nieder. So, es ist super wichtig, dran zu bleiben mit Gott. So, ansonsten fällt man ganz schnell. Und ihr wisst es noch, so dieses Feuer, wenn man auf einer christlichen Freizeit ist. Ne? Du triffst dich in so einer Freizeit, du verlässt alles, du gehst dahin und es ist jedes Mal eine total große Zeit mit Gott. So, aber das Geheimnis ist nicht, dass du in einem anderen Ort bist und keine Ablenkung hast. Das Geheimnis ist auch nicht, dass da so ein super Prediger ist oder so ein toller Lobpreis oder sonst irgendwas, sondern das Geheimnis, warum da so viel Macht ist in so einer Freizeit, ist einzig und allein du. Dass du dann, weil du in dem Moment, wo du diese Freizeit betrittst, öffnest du dein Herz für Gott und du öffnest es so weit, dass du sagst, ich möchte jetzt empfangen und ich möchte geben. Ne? Dein ganzer Blick ist nur auf die Leute ausgerichtet. In jedem Gespräch versuchst du irgendwie, kann ich jetzt erbauen oder so oder beten oder sonst was. So, und du stehst in der Predigt und willst empfangen und bekommst dann natürlich auch was, weil Gott hat jedes Mal was für einen. So, du bist nicht verschlossen, sondern offen. Du bist auf einmal offen für Gott so, und hebst die Hände und betest ihn an im Lobpreis und dein Herz springt und sprudelt. Ne? So, und du bist Feuer. Du erlebst Gott in deinen Gebeten. Das ist lebendig und machtvoll. So, und dann noch die ganze Gemeinschaft und die Masse. So, und das ist was Herrliches. Und dann kommst du zurück und bringst dieses Feuer noch mit nach Hause. So. Das Problem ist nur, dass man es oft zulässt, wenn man dann zu Hause ist, dass sein Herz sich wieder verschließt. Das macht man selber. Das machen nicht deine Spielzeuge oder die Versuchungen um dich herum, das bist du. Du verschließt dein Herz und du bist nicht mehr mit dem gleichen Blick und dem gleichen intensiven Herzen bei Gott. Du hast auf einmal nicht mehr diese heiße Sehnsucht, von ihm zu empfangen. Und du kannst ihn nicht mehr so klar sehen wie dort. So, unser christliches Leben ist so eine Freizeit. Und jetzt gerade haben wir eine Freizeit, eine Mini-Freizeit. So, wir treffen uns hier zusammen, um zusammen vor Gott zu stehen, in aller Freiheit, so, um von ihm zu empfangen, um ihn anzubeten. So, also von daher, Hey, pass auf, dass du so ein, ja, dass du dieses Feuer nicht verlierst. So, weil unser Herz, das glüht schnell aus. Das ist, ich war Zahntechniker und da musste ich so Mini-Kronen, also ne, so Kronen aus Metall, musste ich dann fräsen und polieren. Und wenn du dann polierst, so, dann wird es dem übelst heiß irgendwann. Bei Metall ist es so, gerade bei Titan zum Beispiel, Titan, polierst und du merkst gar nichts. Die wird noch nicht mal warm. So, und auch bei Titan irgendwann auf einmal ist es heiß. So, und sofort. Und du verbrennst dich. So, und dann schmeißt du weg, weil du sie nicht mehr anfassen kannst. Und die ist so heiß, dass du ja eine Wunde davon trägst. Ne? Einen Eindruck so hinterlässt. So, und ein paar Sekunden später fährst du an und es wird kalt oder warm. Ja, und unser Herz ist genauso leicht entflammbar und genauso schnell kannst du wieder abkühlen. Ja, von daher behalt das Feuer. Wir haben einen geistlichen Kampf. So, das sind, und ich habe noch nie so einen wunderschönen Kampf erlebt wie diese Kriegsführung im Gottesreich. So, und ich habe das Gefühl, wenn ich auf dem Schlachtfeld stehe, dann bin ich erhoben, ne, in Gott. So, und frei und sehe ihn in seiner Größe und kann nur loben und preisen, auch wenn es um mich tobt. So, ne? So. Und für mich sind die gefährlichsten Zeiten, wenn ich zu Hause sitze und keine Aufgabe habe. So. Es geht so schnell. So, wenn ich eine Aufgabe habe und eine Mission und im Kampf stehe, so, dann bin ich im Gebet, abhängig von Gott. So, und dann gehe ich ab und ich habe kaum Niederlagen. So, ne? Weil ich werde. Mein Herz wird gar nicht so groß verleitet zur Sünde. So. Aber wenn ich mich ausruhe und mal die Füße hochlege, dann merke ich auf einmal, dann sitze ich vorm Computer und dann so ein, keine Ahnung, so, und dann suche ich nach Zeug, das ich überhaupt nicht brauche. Irgendwelche Spiele oder irgendwas. So irgendwelche, ein bisschen rumgoogeln, so, ne? So ein, weißt du? Und dann auf einmal kommt irgendein Bild und dann bist du schon da und dann ist dein Herz schon wieder irgendwo, wo es so nicht wäre. So, hey, pass auf dein Herz auf. So, bleib da drinnen. Und das Feuer, diese Energie, die du mitbringst, so wenn du mit Gott eine Zeit hattest, die sehr intensiv war, versuch die in der Gemeinde zu behalten, versuch die auch in deinem Leben zu halten. Jeden Tag kannst du so wunderschön und mächtig sein mit Gott. So, Vers 4. Und David sandte Boten hin und er ließ sie holen. So, denn wir müssen aufpassen, weil Jesus hat gesagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, ey, dann reiß es raus. Weil es ist besser, blind ins Himmelreich zu kommen, als gar nicht. Und da hat er recht. Oder so ähnlich. Ne? Oder, ja, oder so ähnlich. So, könnt ihr selber nochmal nachlesen. So, aber im Endeffekt kommt es auf das raus. So, und hey, und ich weiß, was er meint. Ich weiß ganz genau, was er meint. So, und wenn es nur Bitterkeit ist, so, oder wenn es nur ist, dass ich zum Beispiel meine Frau nicht so nehmen kann, wie sie ist. Weißt du? So, und ich merke so, dass ich unzufrieden bin dann, und dann werde ich noch unzufriedener und dann werde ich kalt ihr gegenüber und dann werde ich hart und dann werde ich so, und bin ich kein liebender Ehemann mehr. So, sondern unzufrieden mit allem, was um mich drumherum ist. So, hey. Und du wirst blinder und blinder. Hey, und David ist so blind geworden, dass er, hey, der hat 200 Nebenfrauen. Warum diese 200 und eine? Weißt du? Aber ich kenne das. So, die Sachen, die mich gerne ablenken, die mich unterhalten, ne? So, da merke ich, dass ich so ein Hamster bin und immer mehr sammle. Obwohl ich es überhaupt nicht brauche. So, ne? Weil irgendwie ist es in unserem Herzen, dass wir denken, da müssen wir dann mehr von haben, damit wir irgendwann erfüllt sind. So. Ja, wir werden nie und nie zufrieden sein. Hey, lass den Dreck draußen. Und wenn du schon so eine Bathseba zu Hause hast und dir ins Haus geholt hast, hey, gib dir einen Arschtritt, schmeiß die raus, so schnell wie es geht. So. Lass der keinen Platz in deinem Haus. So, und da gehört nur Gott rein. David holte sich rein. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie aber, sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Also Bathseba hatte gerade, ihre Blutungen sind vorbei, ne, ihre Tage. So, und du siehst, wie schnell das geht. Hey, der König David will dich einladen zum Rendezvous. Okay. So, und geht zum König und zack, liegt sie bei ihm. So, also diese Frau ist auch nicht gerade sehr, sehr gebunden an ihren Mann, ne? So. Und die Frau wurde schwanger. So, hey, und pass auf die Früchte auf, die dein Leben vorbringt. So, weil wenn du wenn du es zulässt, so, dass du die Dinge mit nach Hause nimmst in dein Herz, dass sie dich besitzen, ja, dann wird es auch Frucht bringen. Es gibt gute Frucht und es gibt schlechte Frucht. So. Und es kommt darauf an, so, welche Pflanze du gießen lässt von Gott. So. Ich möchte gute Frucht bringen. Frucht, die süß ist und nicht die sauer ist oder bitter. So, ich möchte eine Frucht bringen, wo andere sich ernähren können. Na, wie in Psalm 1, dieser Baum, der an Wasserbächen steht und seine Blätter sind Blätter der Heilung. So, und seine Früchte so, sind immer da und machen jeden satt. So möchte ich sein. Ich möchte so ein Baum sein, immer an der Quelle, immer im Heiligen Geist, immer beim Vater, immer in Jesus. So, und die Blätter, die ich habe, ich möchte die Leute heilen, wenn sie mit mir in Berührung kommen. So, ich will die satt machen. So, ich möchte mehr als nur mich befriedigen. Ich möchte mehr, als dass es nur um mich geht. So. Vers 6. Da sandte David zu Joab und ließ ihm sagen. Nee. Ja doch. Da sandte David zu Joab und ließ ihm sagen: Sende mir Uriah den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, da fragte David nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und ob es mit dem Kampf gut stehe. Und David sprach zu Uriah: Ja, geh in dein Haus hinab und wasch deine Füße. Und als Uriah das Haus des Königs verließ, da folgte ihm ein Geschenk des Königs. Also David, das kennt ihr bestimmt auch, versucht seine Sünde zu bedecken. Ne? So hoffen, dann kriegt es wenigstens keiner raus. So, vielleicht kann man das noch so deichseln, dass das keiner mitbekommt. So. Mein Pastor hat immer gesagt, und da hat er recht, so, Sünde hat immer einen Preis. So, wenn du in Sünde fällst und dich der Sünde hingibst, dann musst du bezahlen für irgendwas. Es kostet. So, und du kannst Sünde nicht bedecken, sagt auch Gottes Wort im Neuen Testament, sondern es wird ans Licht kommen. So, und jetzt noch weiter. Vers 8. Und David sprach zu Uriah: Geh in dein Haus. Vers 9. Aber Uriah legte sich vor die Tür des Königs, königlichen Hauses, bei allen Knechten seines Herrn schlafen. Und er ging nicht in sein Haus hinab. Und ich weiß nicht, der Uriah wird von allen Predigten, die ich so gehört habe, über das Thema so immer dann gelobt als voll toller Soldat und Mann, ne? Dass er so ein Herz hat, dass er trotzdem so bei seinen Kumpels bleibt und nicht zu seiner Frau nach Hause geht. Die können nicht zu ihren Frauen, dann kann ich auch nicht gehen. Ne? Ich finde, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, warum Bathsheba ja überhaupt bereit ist, einen anderen Mann zu nehmen. Jesus hat zu uns gesagt, zu uns Ehemännern: Ey, lieb deine Frauen. Ja. Willkommen bei Mormonen. So, nee, hat gesagt, lieb deine Frau. Nur eine, ne? So, lieb deine Frau. So, ja, für mich ist das Schwerste irgendwie mein Dienst, ne? Und meine Familie im Einklang zu kriegen. Er sagt, lieb deine Frau, wie ich die Gemeinde liebe. Und das heißt absolute Hingabe bis zum Tod. So ein Verzicht, Demut, dich kleiner machend. So deine Frau leitend im Wort. So dich hingebend. Ne? So ein Diener sein. Ihr die Füße waschen. So sie lernen. So sie ins Gebet führen. Sie in Gottes Wort führen. Sie ermahnen und sie erbauen. So und das alles in Liebe. Sie tragen. So liebt Jesus uns. Und das verlangt er auch von uns Ehemännern. Und ich meine, es sind nur zwei Ehemänner hier. So, aber ihr werdet es mal sein. So, von daher vielleicht, ne? So werdet ihr später darauf zugreifen. So, und ein Ehemann zu sein und das zu erfüllen, so seine Frau zu lieben, wie Jesus uns liebt, so, es ist unmöglich, schier unmöglich für mich. So, und vorhin saß ich draußen und dachte so: Jesus, ich kann das nicht. So, wie soll ich was predigen, was ich selber nicht praktizieren kann. So, was ich nur in Ansätzen bei mir finde. So, aber er hat mich wieder hochgehoben und hat gesagt, tja, siehst du, so ein bist im Wachstum. Und das stimmt so. Bei Jesus, ich mache immer wieder Fehler, ich verhalte mich immer wieder falsch, so wie Stefan Spieler halt reagieren würde. So ein selbstsüchtig, egoistisch, stolz. So ein, aber ich habe meinen Heiligen Geist. Und wenn wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist und wenn wir uns darauf konzentrieren, Jesus in der Ehe zu halten, so dann ist er, der die Ehe verbindet, nämlich das Band der Liebe. Und dann ist er, der das ersetzt, was uns fehlt. So, und er ist der, der uns halten kann. Und er kann aus unseren Schwachheiten Gewinn machen. So, aber das bedarf Gebet und es bedarf ein Herz, das sich nach dem Herrn ausstreckt und sagt, hilf mir dabei, ein Ehemann zu sein in deinem Bild, Herr. So, und verändere du mein Herz. So, und ich kenne das, die ersten Jahre habe ich nur gebetet, verändere Dorit. So, jetzt bete ich, verändere mich. So, weil ich gemerkt habe, so ein, weißt du, sie ist klasse. So ein, weißt du, weil die Fehler liegen dann in mir, so wenn ich damit nicht klarkomme. So, und ich will verändert werden, so dass ich keinen Anstoß mehr habe, selbst wenn sie falsch liegt. So, also ich möchte sie lieben. Und ich möchte die gleiche Gnade bringen und Güte, wie Jesus es für mich hat. Und ihr kennt das vielleicht für einen selber, da hat man die Zeit, die Gott einem gibt, ne, in seiner Gnade, für einen selbst, so, und die nimmt man sich gerne. So. Ne? Also ich habe damit kein Problem, dass Gott nicht alles auf einmal verändern will. So, ich habe kein Problem damit, dass er diese eine Sache nur von mir verlangt, die er berührt und immer weiter verändert. Ich habe kein Problem damit, dass das lange dauern kann, bis er mich verändert hat. Ich bin ihm sogar sehr dankbar dafür. So, dass ich nicht auf einmal Paulus sein muss, sondern dass ich Stefan Spieler sein darf, und zwar in ihm. So, er hat eine Menge Geduld mit mir und er ist treu. Und dann sehe ich mein Herz und dann sehe ich meine Ehe und dann sehe ich so ein, oder mein Umfeld und dann sehe ich, wie schnell ich da genervt bin. So, wie wenig Gnade und Geduld und Güte und Treue ich da auf einmal habe. Da möchte ich am liebsten, dass der Mensch sofort komplett verändert ist in meinem Bild, so wie ich mir vorstelle. So, dass er mehr zu mir passt. So. Und das müssen wir lernen. So, um die gleiche Liebe anzuwenden, so, die Gott an uns anwendet. Und gleichzeitig sagt er, liebt die Gemeinde so, wie ich die Gemeinde liebe. Von daher, viele sagen, die Ehe kommt zuerst. Ich kann das nicht sehen. Ich sage, es ist eine Mitte. So, weil du hast eine Berufung und die, du hast Menschen bekommen, so, für die du sorgen musst. Ne? Und ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen einem Arbeiterchrist und einem berufenen Missionar. So, weil wenn du arbeitest, wenn Gott dich berufen hat, du setzt nicht in die Mission, deine Mission ist dein Leben, ne? Dann ist das ja vollkommen okay. Und genau das ist dann Gottes Plan. So, dann ist deine Arbeit nicht deine Berufung. Ist klar, du sollst auch Menschen erreichen und so weiter und du bist überall berufen, ne? Aber ich meine jetzt einfach, das ist deine Arbeit. Du arbeitest nicht so ein, aus irgendwelchen Gründen, so um Gottes Reich zu bauen, sondern du arbeitest, um Geld zu verdienen. So, und das ist der einzige Grund, warum du arbeitest. Um deine Familie zu ernähren, die du später hast. Deine Berufung ist in deiner Familie und das, was Gott dir noch dazu packt. So, und da steht die Familie an erster Stelle. Die Familie steht immer über der Arbeit. So, und ich sehe das bei so vielen, die den Fehler machen, die Arbeit über die Familie zu stellen. Ja, aber ich muss weiterkommen im Job. So, ich brauche mehr Geld, so, um uns ein schöneres Leben aufzubauen oder meinen Kindern ein Studium zu finanzieren oder sonst was. Und mein Chef, der fordert halt dann zu viel von mir und dann habe ich noch weniger Zeit und dann kann ich nicht in Urlaub oder sonst was. So, hey, pass auf, das zerstört deine Ehe hundertprozentig. So, setz deine Familie über dich und über die Arbeit und es wird eine gesegnete Ehe sein. So, und vergiss nie, die Arbeit ist nur da, um so viel Geld zu verdienen, dass du leben kannst. So, und dann kommt deine Berufung. Aber als Missionar ist es noch ein bisschen anders, wenn du vollzeitlich im Dienst bist. Weil dann arbeitest du nicht. So, das hier ist nicht meine Arbeit. sondern das ist mein Leben, das ist meine Berufung. Gott hat mich reingestellt und mit dieser Berufung, die dort und ich, für das wir uns entschieden haben, haben wir gesagt, bewusst, so ein, okay, dann bedeutet das, dass wir alles aufgeben so ein, und uns nichts gehört, außer das, was du uns gibst. So. Und für uns war klar, so ein, wir werden nie reich sein, so ein, und wir werden nicht viel Einfluss haben oder wichtige Persönlichkeiten in der Welt. So ein, und uns war auch klar, so dass wir auch Zeit dann opfern müssen für die anderen, die Gott uns auf den Weg stellt. Ja, und da ist es eine Balance zwischen beiden. So ein, und das ist auch super wichtig. So ein, die Menschen und die Ehe. So ein, und für mich ist es super schwer, halt die Balance zu finden, nicht den Menschen, die Gott mir ans Leben stellt, so denen ich anvertraut bin, für die ich mich verpflichtet habe mit meinem Leben, so nicht nur 6 Stunden am Tag, so ist es halt schwer, nicht sie zu vernachlässigen oder sie höher zu stellen als meine Familie. So, das muss man lernen. Von daher könnt ihr immer für mich beten. So, weil es gibt auf der Seite super viel zu tun. So ein, und eine Gemeinde super einnimmt, ne? Oder die Leute auf der Straße, halt die Gott dir ins Leben stellt. Und eine Ehe und Kinder sind ziemlich einnimmt. So, es sind 2 Hände, die immer an dir reißen. So, du kannst halt manchmal nur eine Seite glücklich machen. So, von daher, warum ich das alles labe oder erzähle, ist eigentlich der Grund. Guck dir jetzt mal den Uriah an. Wie dämlich kann man denn sein, oder? Ich meine, Bathseba wohnt nur ganz kurz vom Tempel entfernt. So nah, dass David ohne Fernglas oder so in ihr Fenster gucken kann und sehen kann, oh, sie ist aber hübsch. So, also um die Ecke. So. Und der Uriah, der schläft hier mit seinen Kumpels, mit den Soldaten, die gerade nicht kämpfen, sondern die vom Eingang des Tempels, nee, des Könighauses, da legen die sich auf den Boden und pennen da. So. Und er hat die Möglichkeit, seine Frau zu sehen. Wer weiß, die waren schon monatelang im Krieg. Monatelang hat sie ihren Mann nicht gesehen. So, und wenn du ein Ehemann bist, dann musst du dich hingeben. So, und dann musst du jede Zeit auskosten. So, und wenn es mal kriselt, ich habe das heute gelesen irgendwie, und es macht auch Sinn, so, wenn es mal ein bisschen kälter wird, ne, dann habe ich gelesen, dass ein Pastor hatte mit seiner Frau ausgemacht, okay, haben einen Bund miteinander gemacht, so, wir werden dreimal die Woche, nee, wir werden alle 3 Tage miteinander schlafen. Egal, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Und das haben sie gemacht. Und ich meine, das ist kein Heilmittel oder ein Allround-Ding und jetzt haben wir eine perfekte Ehe, ne? Aber es passiert halt was. Gott hat gesagt, wenn du Sex hast mit einer Frau oder mit einem Mann, dann werdet ihr eins. So. Und ich merke das so, dass das so gerade dieses Thema Geschlechtsverkehr, dass es was ist, so was Mächtiges, was Gott uns Menschen geschenkt hat. So, weil es uns ganz besonders miteinander verbindet und vereint. So. Deswegen pass auf, wen du dir aussuchst. David hat seine erste Frau, die hübsch war, ne, die Tochter von Saul, sich ausgesucht und hatte nur Probleme mit ihr. So. Und laut Gottes Wort hätte sich keine weitere Frau nehmen sollen. So, was hat er gemacht? Er war unzufrieden mit ihr, so, weil sie eine Hexe ist und nicht mit Gott gehen will. So ein verwöhntes Prinzesschen. So, und er holt sich eine Frau nach der anderen. Und die gebären immer mehr Söhne. So, und du merkst, er wird nicht glücklich. Und dann kommen noch mehr Frauen dazu. Und er wird nicht glücklich. So, er wird nie glücklich. Unmöglich glücklich zu werden. Hey, du kannst nur dann glücklich werden, wenn du diesen einen Menschen, den Gott dir geschenkt hat, wenn du den nimmst und wenn du alles reinsteckst, was du zu geben hast. So, such dir eine Frau aus und egal wie schwer es dann wird, so ein, oder ein Mann, so ein, setz alles rein, was du hast und versuch das zu halten. Hey, dann wirst du glücklich. Und das ist echt nicht leicht. So, aber trotzdem ist eher das Wundervollste überhaupt. So, einen besten Freund zu haben, so, der immer an deiner Seite steht, nicht allein zu sein, jemand zu haben, mit dem man alles teilen kann, dem man vertrauen kann, dem man sich öffnen kann. Also, mit dem man verbunden ist, wie man es mit keinem besten Freund sein kann oder einem anderen Menschen. So. Hey, warte auf deine Frau oder deinen Mann. Hey, das ist echt so ein wichtiger Rat. Und achte genau auf die Auswahl. Achte genau darauf, dass derjenige oder diejenige echt mit Gott unterwegs ist und nicht nur cool ist oder interessant oder tolle Gaben und Talente hat oder Charme oder einen netten Körper oder einen tollen Job oder gute Aussichten für die Zukunft oder sich zum Lachen bringt, sondern wäge genau ab, was du wirklich willst. Weil jeder von uns wird alt und dann nicht mehr so schön. Irgendwie, ne? Von daher achte, wäge genau ab und bete, bring das zu Gott. Und dann gib alles. Aber lass dich nicht verführen. Ich glaube, jeder in dem Raum hier, der schon Beziehungen hatte, außerehelich, der weiß genau, wovon ich rede, wenn man sagt, man nimmt die Partner mit in die Ehe. Die bleiben immer da. Die Menschen, mit denen du dich verbunden hast, die bleiben immer da. Die gehen nicht mehr raus aus deinem Herzen. Ihr werdet ein Leib. Das heißt, zwei Stück Papier, die man aneinander klebt und dann wieder auseinanderreißt. Ein Stück bleibt immer auf dem anderen. Und du bist kaputt. Und dann höre ich von Leuten, ich habe schon viele kennengelernt jetzt mittlerweile, die immer reingeblieben sind und so rein in die Ehe gegangen sind. Ne? Die Frau hatte keine Erfahrung mit anderen Männern, der Mann keine Erfahrung mit anderen Frauen. Und für die ist alles einfach nur, es ist einfach rein. Und die haben keine Vergleiche. Die können nicht vergleichen, ist der Sex jetzt gut oder schlecht, ist das ein guter Mann oder nicht, weißt du? Sondern die entdecken alles zusammen und wachsen zusammen. Hey, halt dich rein, wenn du es noch bist. Ist ein guter Rat. Und such dir eine Frau aus oder einen Mann, die ein Herz Gottes hat. Und David sprach zu Uriah. Verstehen? Danke. Als man nun David berichtete, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgekommen, also Mist, ärgerte sich bestimmt. Da sprach David zu ihm, bist du nicht von deiner Reise gekommen? Ja, warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sprach zu David, ja, die Lade und Israel und Juda, die halten sich in den Hütten auf und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn, die lagern auf freiem Feld. Und ich sollte in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue dies nicht. Mist, hat nicht geklappt, sein Plan. Und David sprach zu Uriah, so bleib heute auch hier und morgen will ich dir einen Auftrag geben. Und anstatt jetzt Buße zu tun und zu sagen, okay Gott, du hast anscheinend Urias Herz verhärtet oder sonst irgendwas, aber Sünde verblendet. Fällt Davids Herz so tief, dass er jemanden umbringt lässt. Und noch viele dazu. Lesen wir weiter. Und David sprach zu Uriah, so bleib hier. Hat mal, Vers 13. Und David lud ihn ein, vor ihm zu essen und zu trinken. Und er machte ihn betrunken. Er ging aber am Abend gleichwohl hin, um sich auf ein Lager bei den Knechten seines Herrn schlafen zu legen und ging nicht in sein Haus hinab. Also, guter Trick. David versucht ihn besoffen zu machen, soweit dann so verliert man gerne mal so seine Disziplin, die man sonst hat. Ne? Deswegen sagt Gott auch, hey, berausch dich nur am Heiligen Geist. Berausch dich nicht mit anderen Sachen. Hey, wenn du merkst, wenn du die Wirkung merkst vom Alkohol, hey, dann sag lieber, okay, das reicht dann. Stopp. Hey, wenn du dich gern berauscht, dann bist du nicht mehr Herr deiner Sinne und du bist offen für alles. Selbst für Sachen, die du so im klaren Zustand nie machen würdest. Aber ich denke auch, dass Gott Joab, wie heißt er? Wie? Ja, den Uriah verhärtet hat, Vers 14. Und es geschah am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Das ist schon hart, oder? Das ist makaber. Das Todesurteil für Uriah muss Uriah überbringen. Unser David. der ein Herz aus Gold hat, ein Mann Gottes, so ein Mann nach meinem Herzen, so wie Gott das sagt, so ein, er ist so bösartig und fies. Hey, und pass auf dein Herz auf. Davids Problem war, so, dass er sich anscheinend zu siegessicher war. Und ich kenne das von mir. Es gab eine Zeit, wo ich so über den Boden geschwebt bin, wo ich mich unantastbar gefühlt habe. Das kann mir nie passieren, ne? So, hey, wenn deinem Herz irgendwas ist, wo du jemanden richtest, oder du denkst, das würde ich nie machen, so, das würde ich nie tun, so, oh Mann, dann war, ist das schon der erste Schritt, dass es dir passiert. So, weil du unnachsichtlich bist dann. So, weil du es zulässt, einfach blind irgendwo reinzutappen. Paulus sagt uns, wir sind zu allem fähig. Paulus hat gesagt, ich, also Paulus, ist zu allem fähig. Da gibt es nichts eins, wozu er nicht fähig wäre. So, von daher, wenn du dich als so selbstgerecht, wie ich mich damals gesehen habe, siehst, so, oh, dann pass auf, dass du nicht fällst. Weil wer zu stehen meint, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. So. Er schrieb aber so in dem Brief: Stellt Uriah vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück. Ist das gemein? So, sucht euch die schlimmste Schlacht aus, da wo Männer sind, so, die einfach nur töten wollen. So, und wenn Uriah am Kämpfen ist, dann haut schnell ab. So. Wo am heftigsten gekämpft wird, und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Und es geschah, als Joab die Stadt einschloss, da stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass tapfere Männer dort waren. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, da fielen etliche von dem Volk, von den Knechten Davids und auch Uriah, der Hethiter. Der kam um. Und wir wissen schon, Joab war Kind sein Siebchen und der war schon öfters bereit, so Sachen zu tun, die unmoralisch sind. Und man, so ein. Es ist schon krass, wie verfinstert David sein Herz auf einmal geworden ist. Ja? Wenn du brauch mal deine Hilfe, Rainer. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wo steht das? Ja, dann müsst ihr mir glauben, dann muss ich es halt zitieren.
Ich glaube mir das, wenn das jemand kann es bestätigen.
Naja, jedenfalls ist unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann geht's weiter. Und jede Sünde, die passiert, die geschieht außerhalb dieses Tempels. Das heißt, keine Sünde schafft es, uns innerlich zu verunreinigen. Und innerliche Verunreinigung bedeutet, dass eine Trennung zwischen dir und Gott ist. So eine Trennung, die das Opfer Jesu beschmutzt. So. Außer Unzucht. Unzucht verunreinigt den Tempel von innen her. Das zeigt schon ganz klar, dass wir keine Öko-Christen sein sollen. Gott wollte nie, dass wir Ökos sind. Oder fitnessbegeisterte Menschen oder so. Das ist super, dass man sich fit hält. Es ist super, dass man sich gesund ernährt. Aber Gott verlangt das nicht. Steht nirgendwo in der Bibel. Das ist so eine Lehre, die die moderne Christenheit reingebracht hat irgendwann. Genauso mit dem Vers, wo gesagt wird, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, deswegen darfst du überhaupt nichts machen, was den Körper schädigt. Es ist gut, den Körper zu ehren, und das sollen wir auch, weil wir sollen die Schöpfung ehren, die Gott, ne? Was Gott erschaffen hat. Boah, das ist eine total aus dem Kontext raus, eine falsche Lehre in dem Bezug. Hat überhaupt nichts damit zu tun. So, weil jede Sünde steht weiter, bleibt außerhalb von diesem Tempel. Außer Unzucht. Ja, pass auf dein Herz auf. Ich weiß, bei Männern ist es die Optik. sondern wir brauchen nur zu sehen und ja, wir kommen schnell in Versuchung, wenn wir uns unseren Blicken hingeben. Bei Frauen ist es, so viel wie ich jetzt von meiner Frau gehört habe, so ist es nicht im größten Fall so die Optik, ne? So dieses Visuelle, sondern mehr die Gedanken, so diese Vorstellung. Bin ich da richtig? Ja, danke. So ein macht für mich überhaupt keinen Unterschied, weil am Ende kommt das Gleiche raus. Ne? So ein, hey, pass auf, Unzucht, so ein, verändert was. Verändert was richtig Intensives. Nämlich es macht dich richtig blind und taub. So taub, dass du über Leichen gehst. Und ich werde das Beispiel jetzt nicht bringen, weil mir wurde es verboten, es zu bringen, aber anderes Beispiel. Ich kenne zwei Leute, die sind miteinander, haben Ehebruch begangen miteinander, ne? Sind nicht bis zum letzten gegangen, aber fast. So ein, und es ging so weit, so ein, dass sich die Frau halt so blind war, so ein, von der Sünde, dass es, ob es nun falsch oder nicht ist, nicht mehr abwägen konnte, dass das falsch ist, sich zu verlieben. So ein, dass sie an einem Punkt war, wo sie gedacht hat, so ein, was hat sie denn gedacht? Ja, genau. Wo sie gedacht hat, so, vielleicht stirbt ja seine Frau und Gott benutzt das, um mich vorzubereiten, dass ich seine Frau werde. Und ich glaube, das kam mit einem reinen Gedanken, in Anführungsstrichen, ne? So, also, ne? So mit einer Überzeugung, so nicht bösartig, die soll sterben oder so, sondern ja, das kann ja so sein, weil es fühlt sich so richtig an und so intensiv und so toll mit uns. Und das muss einfach was sein, ne? Und das zeigt, wie verblendet man sein kann. So. Und ich meine, Gott hat das dann genommen und hat die zwei überführt, so, und hat auch Heilung geschafft wieder, so, und hat weitergemacht an ihn. So, und dann hat halt auch der Heilige Geist der Augen wieder geöffnet. So, und dann hat man gesehen, wie schwer das ist. Ja, pass auf, tausendmal berührt und tausendmal ist nichts passiert, aber tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Ey, mir kann erzählen, wer will. Ich habe noch nie gehört, dass eine platonische Beziehung funktioniert. Ist eine Irrlehre. Das ist echt ein Trugschluss. Unmöglich. Jeder Mensch ist wunderschön. Jeder Mensch hat eine wunderbare Persönlichkeit. Und wenn du nur genug Zeit mit einem Menschen verbringst, ne, wenn ihr zusammen passt und viel Zeit miteinander verbringt, dann wirst du das entdecken. Ja, wenn du eine Beziehung mit einem anderen Geschlecht hast, eine freundschaftliche, platonische Beziehung, weil ihr euch so super versteht und ihr einfach so, ne, Kumpels seid und auf der richtigen Ebene und so, hey, passt auf, so wie viel Zeit ihr zusammen verbringt, so. Platonische Beziehungen gibt's nicht. Unmöglich. Ich bin verheiratet, so, und ich hab das so geregelt, dass ich versuche, nie mit einer Frau allein zu sein. Ob jetzt im Dienst oder privat. Ich versuche einfach nie mit einer Frau, außer mit meiner, allein zu sein. Und mit meiner Mama vielleicht. So. Manchmal klappt das nicht, aber dann ist es auch okay. Ne? So, aber im Grunde versuche ich das schon. Weil das ein riesen Angriffspunkt ist für die Ehe. So, hey, pass auf, so, mit wem du dich abgibst. Selbst wenn das sich noch so richtig anfühlt, so, das geht nicht gut aus. Kann nicht gut ausgehen. Wenn es dunkel wird, trennt euch. Wenn es wieder hell wird, könnt ihr meinetwegen wieder Eis essen gehen. Aber lass nicht zu, dass du in Zeiten, wo man nicht zu Hause sein sollte für sich, so, lass nicht zu, dass du da mit einem Mann oder einer Frau zusammen bist. So, ich werde es nicht verbieten, mir ist es nicht egal, wenn ihr fallt, aber ne, so, aber ist nur eine Warnung, so, hey, pass auf dein Herz auf, so, weil es geht so schnell, wie mit dieser Titankrone, so, ne, du ruppelst und irgendwie so ein passiert gar nichts und auf einmal fängt das Ding an zu glühen, so. Das war jetzt nicht so gemeint, wie sich's vielleicht angehört hat. Nee, tut mir leid, Frauen. So, warme? Danke. Hierauf ließ Joab dem David den ganzen Verlauf des Kampfes melden. Und er gebot dem Boten und sprach, wenn du dem König, also er gebot, ist ja egal, dem Boten und sprach, wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes erzählt hast und du siehst, dass der König zornig wird und zu dir spricht, warum seid ihr zum Kampf so nahe an die Stadt herangekommen? Wisst ihr nicht, dass man von der Mauer herab zu schießen pflegt? Wer erschlug Abimelech, den Sohn Jerub-Beschets? Warf nicht eine Frau den oberen Stein einer Handmühle von der Mauer, sodass er in Tepez starb? Lustige Geschichte, irgendwie. So eine einfache Frau gegen so einen krassen Helden, ne? Der ist einfach blöd, so. Wenn du unten an der Mauer stehst, ja, dann brauchst du nur eine kleine Kraft, so, ne? Und du bist weg. Also David sagt so, das ist so eine Taktik, so wendet man nicht an, die ist einfach dämlich. So. Könnt ihr sagen, macht er hier nicht. So. Heißt der, wenn David so spricht. Dann sollst du sagen, auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Das sagte, weil Joab hat Angst, so zu David zu kommen, zu sagen, ja, Uriah, der Plan hat funktioniert. Aber es sind halt ein paar andere noch mit draufgegangen dabei. So. Und der Bote ging hin und er kam und berichtete David alles, was ihm Joab aufgetragen hatte. Und der Bote sprach zu David, die Leute, die waren stärker als wir und machten einen Ausfall gegen uns auf das Feld. Wir aber, wir drängten sie zurück bis vor das Tor. Und die Schützen, die schossen von der Mauer auf deine Knechte, so dass etliche von deinen Knechten des Königs umkamen. Und auch dein Knecht, der Uriah, der Hethiter, der ist tot. Da sprach David zu den Boten, hat geklappt, mein Plan, innerlich und äußerlich, sage zu Joab, lass diese Sache nicht böse sein in deinen Augen, denn das Schwert, na, das tötet bald diesen, bald jenen, also verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihn ermutigen. Also David kommt noch, versucht noch als super Vorbild dazustehen und zu sagen, ich muss meinen Joab ermutigen, so, das kann passieren, manchmal kommen halt Leute um, das ist Krieg, so. Als aber die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, da trug sie Leid um ihren Ehemann. Als aber die Trauer vorbei war, das war so Pflicht zu trauern, ne? So. Da sandte David hin und ließ sie in ihr Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Also man sieht schon dieses gebrochene Herz der Frau, mein Mann ist tot. So, mein Mann ist tot. So, merk, merk, ab zum König. Jetzt bin ich eine Prinzessin. So eine Königin, naja, was auch immer. Eine Nebendudel. Aber die Sache, die David verübt hatte, die war böse in den Augen des Herrn. Davids Plan hat funktioniert. Und er hat jetzt noch eine heiße Biene mehr. So in seinen Haaren. Aber und vor Israel stand er vielleicht als Gerechter. Und Joab hat wahrscheinlich gedacht, naja, wer weiß, Uriah hat irgendwie Mist gemacht oder steht gegen David, deswegen muss er getötet werden. Hat vielleicht auch nicht nachgehakt. Wer macht das schon bei einem König? Aber Gott. Gott war da. Und Gott hat es gesehen. Und Gott weiß genau. Und Gott hat gesagt, David, das war böse in meinen Augen. Und das ist schon erschreckend, darüber nachzudenken, jedes Mal, wenn man sündigt, dass Gott mit dabei ist, oder? Und selbst wenn du es noch so gut verbirgst und versteckst, so, Gott hat es gesehen. Und Gott wird es offenbaren, früher oder später. David hätte nur Buße tun müssen. Aber David wollte nicht, dass das rauskommt, dass er einen Fehler gemacht hat. Und wir werden dann sehen nächste Woche, was das für Folgen hat. Jeder wird es erfahren. Sogar wie heute. Über Jahrtausende hinweg. Bleibt das ein Schandfleck in Davids Leben. Und nicht nur das. Die Früchte, die da entstanden sind, ist eine zerstörte Familie. Ist ein Völkeraufstand, ne? Als mit Absalom dann. Absalom, abscheulich. Der Völkeraufstand und etliche sterben und noch mehr. Wir werden sehen. Wir sind dort Folgen, von daher versuch irgendwie dich reinzuhalten. ich weiß, dass ich schwach bin und ich, ja, ich weiß, dass du stark bist. Ja. Und ich danke dir, dass du uns überwinden lässt, dass du uns befähigen kannst, dass wir Sieg davon tragen, so dass wir uns nicht hingeben müssen. Das, manchmal fühle ich mich so, als ob es unmöglich ist. So, aber in dir ist es möglich, so ein Leben zu führen in Reinheit. So, und ich bitte dich auch für heute, so, dass auch Heiligung ein Thema ist, so in unseren Herzen, wo du baust und wo du pflegst. So, genauso wie du es in unseren Herzen schreibst. So, die Gnade und die Liebe und die Güte. So, und dein Geist und dein Wort. Aber ich bitte dich auch, dass du auch die Heiligung so ganz tief reinschreibst und so heiligst und veränderst, dass wir nicht jedes Mal fallen müssen, wenn so ein bisschen Anfechtung kommt. Und ich bitte dich für uns, dass du unsere Gedanken bewahrst und unsere Augen und unsere Hände und auch unsere Füße, dass wir nicht immer in die falsche Richtung laufen. So, dass du von unserem Herz deine Heiligkeit zieht und dass immer so weißt, dass du da bist. So, ich glaube, das kann schon echt oft helfen. Ja, und ich bitte dich für uns Ehemänner, dass du uns echt befähigst. So, uns die Augen öffnest und uns Kraft gibst, unsere Frauen zu lieben und zu ehren und so zu lieben, wie du das tust. Und so, ich bitte dich für die Ehefrauen hier, dass du in Kraft und Gnade schenkst für uns. Und ja, so, und dass du sie stärkst und berührst, ja, so, und bewahrst davor. So, und ich bitte dich, dass jeder Raum hier, jeder, der im Raum ist, der noch Single ist, so, und dass du dann den Partner schnell schickst. So, segne die Ehe dann und die Kinder, die kommen.